herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Up and Away, der Bitcoin fast $42,000 und der Goldpreis auf Dollarbasis auf Rekordniveau. Und all das wegen auch der Hoffnung zum einen auf eine Zulassung eines Bitcoin-ETFs und Hoffnung auf Zinssenkung in den USA. Allerdings sind die Hoffnungen schon sehr, sehr weit vorangeschritten, wenn man bedenkt, dass der Markt Ende kommenden Jahres schon Leitzinsen von 4% erwartet. Das ist möglicherweise doch ein bisschen viel Zinssenkung, es sei denn, wir sehen eine Rezession und das wäre für den Aktienmarkt auch nicht gerade positiv. Ansonsten Spotify im Fokus. Hier sollen 17% der Mitarbeiter abgebaut werden und Virgin Galactic verliert Richard Branson. Er wird fortan hier kein Geld mehr investieren. Dong, 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 dong. Jawohl, ja, ist wieder soweit. Ha, Montag. Er ist doch wieder gekommen, ne? Was will man machen? Also, wir haben vorbörslich leichte Kursverluste. Der Nasdaq im Rückwärtsgang. Man muss allerdings sagen, dass wir letzte Woche die fünfte Woche in Folge mit steigenden Kursen hatten, für den Nasdaq 0,4%, für den S&P letzte Woche 0,8%, insbesondere nach der Rede von Jerome Powell ging es bergauf. Man muss wirklich teils ein bisschen schmunzeln, das Argument für die Rallye nach der Powell-Rede. Ja, er hat ja nicht dementiert und zurückgewiesen, was Notenbanker Christopher Waller am Dienstag in Aussicht stellte, nämlich eine Soft Landing Zinssenkung, also Zinssenkung und trotzdem eine weiche Wirtschaftslandung. Und mit diesen nicht ausgesprochenen Worten, ne, also auch wenn man nichts sagt, wird wohl anscheinend aktuell sehr viel gesagt, ging es dann letztendlich mit den Renditen der Staatsanleihen merklich bergab. Und Bloomberg hat dazu eine ganz schöne Statistik am Wochenende. Wir blicken mittlerweile bei US-Staatsanleihen auf den besten Monat, der November, seit den 80er Jahren. Und man mag es kaum glauben, wer langfristige Renditen oder Staatsanleihen im Portfolio hatte, das TLT zum Beispiel, auf 20-jährige und längere Laufzeiten, dann hat man mit diesem ETF mehr Performance generiert als mit dem S&P 500. Seit dem Tiefe Mitte Oktober konnte man 12,5% Gewinne einfahren und dazu kommt dann noch die Rendite. Die Ausschüttung liegt hier aktuell bei etwa 3,5%. Bonds also und Aktien haben im November sehr, sehr viel Freude bereitet und ich hatte ja in dem Titel heute Bitcoin geht durch die Decke. Wir sind jetzt bei Bitcoin heute Morgen bei knapp unter 42.000. Hier geht's also merklich bergauf. Man muss sagen, dass diese Hoffnung auf ein Bitcoin-ETF-Zulassung möglicherweise im Januar hier immer noch eine große Rolle spielt. Da wird also werden fleißig die Nachrichten recycelt. Diese Nachricht spielt man jetzt schon seit geraumer Zeit, aber es zeigt eben auch, nicht nur Bitcoin, die Hoffnung auf Zinssenkung, aggressive Zinssenkungen, sondern letztendlich gesehen auch der Goldpreis mittlerweile auf Dollarbasis auf Rekordniveau. Hier ging es also auch deutlich bergauf in den letzten Tagen und all das hat sehr viel auch damit zu tun, dass der Markt mit massiven Zinssenkungen rechnet. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass es in der vergangenen Woche weder Arbeitsmarktdaten gab, noch Verbraucherpreise, dann ist der Einbruch bei den Renditen der Staatsanleihen wirklich schon beachtlich, um nicht zu sagen, wahrscheinlich auch ganz schön übertrieben. Hier ein Chart von Bianco Research, da sieht man mal, was mittlerweile für Ende kommenden Jahres an Leitzins erwartet wird. Wir liegen jetzt nur noch bei 4% per Ende kommenden Jahres. 4% ist also das, was der Kapitalmarkt aktuell einpreist. Wir sind deutlich, deutlich zurückgelaufen bei dem, was eingepreist wird. Wenn man bedenkt, wir liegen jetzt bei 5,25 bis 5,5%, dann ist das schon eine, finde ich, sehr übertrieben starke Einpreisung. Es sei denn, wir bekommen eine Rezession. Aber Waller sagt ja, wir bekommen im Prinzip Zinssenkungen mit einer weichen Landung. So, und das wird zunehmend die Schlüsselfrage, werden wir denn tatsächlich eine weiche Landung sehen? Ich darf noch mal dran erinnern, letzte Woche das Beigebuch, der Geschäftsklima-Index quasi der 12 Regionalbanken. Und da sehen wir, dass die Wirtschaftsaktivitäten hier nachlassen. Schaut man sich jetzt mal an von der Notenbank von Atlanta, den GDP-Now-Indikator, dann sehen wir, dass jetzt nur noch für das vierte Quartal ein Wachstum von 1,2% angepeilt wird für Q4. Im dritten Quartal lagen wir bei 5,3%. Das ist schon mal eine wirklich merkliche Abkühlung. Und wie so oft im Leben liegt die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte. Also Zinssenkungen ja, aber nicht so aggressiv, wie der Markt mittlerweile einpreist. Es sei denn, wir bekommen eine Rezession, wobei der Aktienmarkt eine weiche Landung eigentlich schon eingepreist hat. JP Morgan, der technische Analyst, hat heute Morgen bei CNBC betont, er sieht den S&P im ersten Halbjahr 2024 bis auf 3.500 Punkte sinken, bevor es dann im zweiten Halbjahr bergauf geht. Warum? Unter anderem auch deshalb, weil eine weiche Wirtschaftslandung, wenn es denn so kommt, bereits jetzt in den Kursen eingepreist ist. Was nicht eingepreist ist, ist möglicherweise eine Rezession. Ich habe mich in Koch Insights an diesem Montag sehr stark mal auf das Thema der Anleihen eingeschossen. Ich finde, dass sich hier etwas sehr, sehr Faszinierendes abspielt. Und zwar sind in der ersten Welle die Renditen der sehr langlaufenden Staatsanleihen zurückgelaufen. Dadurch wurde die Zinskurve weniger invers. Was wir aber jetzt vor allem sehen in den letzten zwei, drei Wochen, ist, dass die Renditen am kurzen Ende zurücklaufen. Und das passiert normalerweise dann, wenn sich der Kapitalmarkt entweder auf Zinssenkungen einstellt oder es finden tatsächlich Zinssenkungen statt. Man darf nur eins nicht vergessen, wenn die Renditen kurzlaufender Anleihen schneller sinken als die Renditen langlaufender Staatsanleihen und die Zinskurve wird dadurch weniger invers, dann spricht man von einem sogenannten Bull-Steepener. Was das genau ist, was es damit auf sich hat, wie der Aktienmarkt normalerweise in einem solchen Umfeld reagiert, das könnt ihr heute alle bei Koch Insights nachlesen. Nur so viel. Ein Bull-Steepener ist historisch betrachtet eigentlich kein gutes Omen für den Aktienmarkt, weil in einem normalen Umfeld Zinssenkungen erst dann stattfinden, wenn die Konjunktur tatsächlich erheblich Gegenwind hat. Und oftmals nach dem Beginn von Zinssenkungen sehen wir eben auch den Beginn von Rezessionen. Das Ganze dann auch mit Charts nochmal untermauert und die technische Seite etwas näher beleuchtet. Es ist ein recht komplexes Thema, das Thema auch des Bull-Steepeners und wie die Märkte darauf normalerweise reagieren. Alles dann also in meinem Newsletter. So, und jetzt will ich das Thema mal abhaken. Heute, an diesem Montag, ist die Nachrichtenlage makroökonomisch noch relativ dünn. Wir haben heute Morgen, und das wird sehr wichtig sein, die Goldman Sachs Financial Services Konferenz. Da werden sehr viele CEOs von Banken sprechen. Und man wird sehr gut hinhören, was die zum Gesundheitszustand der Verbraucher sagen. Visa hatte erst Ende letzter Woche betont, dass sich die Verbraucher immer noch sehr stabil halten. Was sehen also die Banken? Der Black Friday, insbesondere die Online-Umsätze, waren ja höher als erwartet. Wie steht's also um die Kreditnachfrage der Kunden und um die Bonität? Die Goldman Sachs-Konferenz wird also hier mit im Fokus stehen. Wir haben ab 15 Uhr eurer Zeit einen Analystentag bei SL Green, großer Immobilienkonzern. Da gab es unlängst einige neue Mietverträge im Bereich der Büroflächen. Darauf dürfte man sich hier fokussieren. Wir haben heute Morgen sehr viele Kommentare zu Hausbauwerten von einmal BTIG zu DR Horton. Das Kursziel wird hier leicht gesenkt auf $174. Aber man geht davon aus, dass wir im kommenden Jahr immer noch ein Gewinnwachstum von 8% sehen werden. Und auch die Aktien von Toll Brothers, anderer großer Hausbaukonzern, bei der Bank of America, hier steigt das Kursziel auf 98. Und man geht davon aus, dass Toll die Erwartungen des Marktes übertreffen wird. Wir haben diese Woche einige ganz interessante Ergebnisse anstehen. Unter anderem wird Toll Brothers morgen Ergebnisse melden. Wir haben Hovnanian auch morgen, ebenfalls Hausbaukonzern. Und ja, wird also ein Thema sein in den nächsten Tagen. Ja, ansonsten makroökonomisch nicht so wahnsinnig viel los. Wir haben die Auftragseingänge langlebiger Güter für den Oktober. Die werden um 16 Uhr gemeldet, finden normalerweise jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Beachtung. Und heute Nacht wird der Kai Ching für den Dienstleistungsbereich im November gemeldet für China. Das wird dann durchaus Beachtung finden, weil Chinas Wirtschaft ja unlängst doch wieder so ziemlich an Dynamik verloren hat. Die Industriekomponente von dem Kai Ching lag letzte Woche allerdings auch über den Erwartungen des Marktes. Und man muss sich jetzt diese Woche schon makroökonomisch ein bisschen mehr anschnallen, ne? Denn wir haben morgen am Dienstag wird der JOLTS-Bericht gemeldet. Also wie viele offene Arbeitsstellen gab es eigentlich im Oktober? Wir haben morgen auch den ISM, der Einkaufsmanager-Index der Dienstleister für den November in den USA. Wir haben am Mittwoch dann von dem Lohnabwickler ADP die Daten, die ja ehrlich gesagt also so überhaupt keine Aussagekraft hatten für den Arbeitsmarktbericht, weil der Gap zwischen beiden einfach viel zu groß ist. Aber am Freitag wird eben auch der Arbeitsmarktbericht gemeldet und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Dezember. Und es ist interessant zu sehen, ne, dass der Arbeitsmarktbericht, wenn man sich die offiziellen Schätzungen mal anschaut, im Vergleich zum Vormonat eher wieder etwas besser ausfallen dürfte. 180.000 neue Jobs werden erwartet. Im Oktober waren es 150.000. Und warum? Weil der Streik bei der UAW-Gewerkschaft vorbei ist. Und der Streik hat im Oktober den Arbeitsmarktbericht um mindestens 33.000 Stellen reduziert, weil so viele Jobs weggefallen sind, temporär durch den Streik der Automobilgewerkschaft. Also die Arbeitsmarktdaten, die Stimmungsindikatoren werden diese Woche ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen, wie es um die Wirtschaft weiterläuft. Ich glaube, das ist auch nach wie vor das größte Dilemma, dass die Daten extrem uneinheitlich ausfallen. Aber der Anleihemarkt und der Aktienmarkt haben jetzt sehr, sehr viel hier vorweggenommen. Und auch wenn ich mich hier wiederhole, aber der sehr starke Fokus rein auf, wir haben weniger Inflation und bald Zinssenkungen, ist nicht ausreichend. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass weniger Wirtschaftswachstum und eine geringere Inflation auch letztendlich die Gewinne der Unternehmen im kommenden Jahr mit in Frage stellen. Das wird also hier in der Tat auch noch eine große Rolle spielen. Und wir sehen seit etwa 1,5 Wochen, dass dieses Thema, was bedeutet das eigentlich für Wachstum, jetzt anfängt in den Fokus zu rücken. Ihr kennt meine Vorgehensweise. Ich bin immer der Meinung, dass der Aktienmarkt in Kapiteln funktioniert. Das neue Kapitel war Ende der Zinsanhebung, jetzt Zinssenkung, Inflation läuft zurück. Das haben wir gefeiert. Da lag der Fokus. Das Thema Wachstum war in den letzten 4 Wochen im November überhaupt kein Thema, kommt aber jetzt zunehmend mit in den Fokus. Und dementsprechend ist der Dezember auch ein bisschen holpriger. Historisch betrachtet übrigens schließt der Dow Jones in 70% der Fällen im Dezember freundlich, das heißt saisonal, ist es eigentlich ein ganz guter Börsenmonat. Fundstrat geht davon aus, dass wir, genauso wie Goldman Sachs übrigens, jetzt in den nächsten Wochen mehr Volatilität sehen werden. Aber Fundstrat rechnet zu guter Letzt ins Jahresende hineingehend doch mit einem Happy End und einem S&P von bis zu 4.800 Punkten. So, damit komme ich mal zu den Einzelmeldungen. Fangen wir mal an mit Uber und mit Jabil und mit Builders First Source. Den dritten kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Und alle drei werden in den S&P 500 aufgenommen. Die Aktien von Uber sind dementsprechend schön auf der Gewinnerseite. Dafür fällt SolarEdge, Alaska Air und Sealed Air aus dem S&P 500 raus. Wir haben heute von Oppenheimer insbesondere zu Uber Kommentare. Das Kursziel wird angehoben auf $75. Und hier wird nochmal betont, dass die letzten 10 Unternehmen, die in den S&P 500 aufgenommen wurden, am Tag der Aufnahme, am ersten Tag, im Schnitt 5% zulegen konnten. Und zwar oder 3% in den 15 Tagen seit Bekanntgabe des Announcements. Liegt unter anderem auch daran natürlich, dass sehr viele ETFs diesen Wert dann mit aufnehmen müssen. Das heißt, passive Investments fließen in diese Aktie hinein. Ne? S&P 500, Spider ETF, wenn Uber da reinkommt, muss Uber als Aktie dann natürlich auch mit vertreten sein. Und dementsprechend sorgt das für solche Werte erstmal auch für Rückenwind. So, wir haben ansonsten im Bereich der Fluggesellschaften eine große Übernahme. Alaska Air kauft Hawaiian Air oder Hawaiian Holdings für $18 in Cash. Man muss sagen, das ist schon ganz schön stolzes Preisschild, wenn man bedenkt, dass die Aktie Alaska Air am Freitag bei unter $5 schloss. Also ein Riesenaufpreis, alles aber in Cash bezahlt. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass dadurch also die Aktionäre von Alaska Air jetzt nicht unbedingt verwässert werden. Und man geht davon aus, dass die Ertragslage innerhalb der ersten 2 Jahre von diesem Deal profitieren wird. Ich bleibe mal im Bereich der fliegenden Objekte. Virgin Galactic, für mich auch so ein Wert wie Fisker, braucht kein Mensch. Sorry, nicht persönlich nehmen, ist nur meine persönliche Meinung, ja. Aber Virgin Galactic ist auch so eine Nuckelbude. Sorry. Sir Richard Branson hat nun also die Entscheidung getroffen, keine weiteren finanziellen Mittel in Virgin Galactic zu investieren. Die Taschen seines Konglomerats seien bei der Pandemie nicht mehr so prall gefüllt. Man betont aber, dass Virgin ja immer noch über fast $1 Milliarde an Barmitteln verfügt. Naja, die Aktie ist ja sowieso nur noch bei etwa $2. Es geht also hier merklich bergab. Und bei Fisker haben wir heute Morgen schon wieder negative Analystenkommentare. Evercore ISI, die vollkommen daneben lagen, das muss man ganz klar sagen. Die Aktie wurde da bisher mit Outperform eingestuft. Herzlichen Glückwunsch. Es war ja auch ein Outperformer, nur leider eben nach unten. Ja. Und jetzt wird das Kursziel also reduziert von 6 auf nur noch $2. Die Aktie wird auf Halten abgestuft. Man habe die Guidance, was die Produktion betrifft, schon wieder gesenkt auf 10.000 Fahrzeuge statt 13.000 bis 17.000 Fahrzeuge vor erst 3 Wochen. Tja, Fisker, so ist es halt, nicht wahr? Wir haben dafür im Bereich der Autowerte einige positive Kommentare. General Motors, hier hebt die Citigroup das Kursziel an auf $95 und auch die Ertragsschätzungen für 24 und 25 werden angehoben. Machen wir uns nichts vor. General Motors wird was den Ertrag pro Aktie betrifft, schon allein deshalb viel Wachstum haben, weil die Jungs extrem viele eigene Aktien zurückkaufen. Und je weniger Aktien ausstehen, umso höher der Ertrag pro Aktie. Da gibt man also ordentlich Gas. Übrigens HSBC, auch Kaufempfehlung, Kursziel $41.30. Mitsuo auch. Aufstufung auf Kaufempfehlung, Kursziel $42 bei GM. Also viel Rückenwind durch Analysten. Ford dafür auf dem Abstellgleis. HSBC bleibt bei Halten. $11.30 ist das Kursziel. So, bei Spotify haben wir heute Morgen leichte Kursgewinne. Das hängt damit zusammen, dass man schon wieder, das ist die dritte Entlassungsrunde, 17% der Belegschaft abbauen wird. Etwa 1.500 Personen werden bei Spotify ihren Job verlieren. Man will versuchen, die Margen und die Profitabilität zu stärken. Das sind übrigens Berichte vom Wall Street Journal und Spotify ist dementsprechend heute leicht auf der Gewinnerseite. Wir haben Meldungen von Tesla, dass die in China hergestellten Fahrzeuge die Verkäufe im November im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 17.8%. Nvidia wird bei dem Anlegermagazin Barron's positiv hervorgehoben, immer noch sehr bullish. Man glaubt, dass der Wert, dass die Rallye hier immer noch Luft nach oben hat. Und zwar aufgrund, naja, ihr kennt die Story, es ist die ewig gleiche Story. Dominierende GPUs, AI-related Infrastruktur ist unangefochten Nvidia vorne an. Und unter anderem auch dank der CUDA-Software, des CUDA-Software-Systems. Und da kommen andere eben nicht so schnell ran. Also positive Kommentare hier. Amazon wird SpaceX nutzen, um eigene Satelliten zu launchen. Hatte Jeff Bezos nicht irgendwie seine eigene Raketenfirma, dachte ich eigentlich. Ne? Aber gut, kriegt der eine Milliardär vom anderen Milliardär ein bisschen was. Good news for Elon Musk, würde ich mal sagen. Ja. So, und ansonsten ist es bei den Einzelmeldungen relativ dünn. Wir haben bei JP Morgan, also wir haben Spekulationen, dass JP Morgan der neue Kreditkartenpartner von Apple werden könnte. Das sei im Prinzip der einzig logische Partner, berichtet Bloomberg. Man beendet quasi im beidseitigen Einvernehmen wohl in Kürze die Zusammenarbeit zwischen Goldman Sachs und Apple auf diesem Gebiet. Und JP Morgan könnte hier letztendlich gesehen das Rennen machen. So, habe ich was vergessen? Schauen wir noch mal kurz drauf. Affirm wird bei Barclays die Kursziele angehoben. Fisker haben wir schon, GM haben wir auch schon. Lennar wird auch das Kursziel leicht angehoben bei BTIG. Und wir werden bei den Kreuzfahrtgesellschaften wahrscheinlich heute auch Rückenwind haben aufgrund positiver Kommentare der Citigroup. So, Uber haben wir auch und damit bin ich eigentlich durch. Ja, so, ich wünsche euch einen guten Handelstag heute. Wir haben auf der Ertragsfront heute sehr, sehr wenig Meldungen. Wir haben heute Abend GitLab und das war's dann auch. Da wird es dann im Wochenverlauf noch ein bisschen spannender, aber heute wird es hier vergleichsweise ruhig. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen, bis dann. Morgen, heute Abend, bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.